Mein Name ist Martin Kamphuis. Ich bin Holländer, wohne aber schon gut 10 Jahre in Deutschland. Und ich habe noch immer Schwierigkeiten mit den Fällen, mit der Grammatik. Es ist sehr, sehr schwer, diese deutsche Sprache. Wir haben keine Fällen. Wir sprechen einfach hintereinander durch ohne Fällen und fallen da nicht so. Überhaupt bin ich kein begabter Redner. Mein Vater ist Landwirt. Ich komme aus einer Familie, wo wir nicht viel miteinander geredet haben. Und dass ich jetzt hier stehe und fast eine Stunde rede, das ist für mich ein Riesenwunder. Das ist nicht meine persönliche, meine natürliche Gabe, zu reden. Aber nachdem ich Christ geworden bin, hat sich einiges geändert in meinem Leben. Und das hat dazu beigetragen, dass ich jetzt hier stehe und spreche und rede. Also an einer Stelle in der Bibel heißt das ja auch wirklich, dass die Stummen reden werden. Die Lahmen springen werden wie ein Hirsch. Also solche Bilder gebraucht die Bibel, um anzudeuten, was geschieht, wenn ein Umkehr in diese Welt oder auch ganz persönlich ein Umkehr in unser Leben stattfindet. Aber wir wollen zunächst mal ein bisschen davon erzählen, wo wir drin gesteckt haben. Wir waren nicht nur Therapeuten, sondern wir sind auch auf Wegen gegangen, wo wir weit weg auf Reisen, aber auch weit weg von der normalen Gesellschaft uns bewogen haben. Wir waren so Aussteiger. Wer weiß, wer der erste Aussteiger in der Bibel war? Wer war das? Also, wir kennen ein bisschen die Bibel. Also, es ist ganz einfach, ein bisschen zurückdenken. Also, wo fängt es überhaupt an in der Bibel? Mit? Adam und Eva. Jawohl. Und Adam war der erste Aussteiger. Wisst ihr das? Wisst ihr, wo der herausgestiegen ist? Hä? Vom Paradies, aus dem Paradies. Das ist ja furchtbar, oder? Wie kann jemand aus dem Paradies steigen? Ja, also er hat es natürlich nicht von sich aus getan, aber er hat gesündigt, denn Gott hat ihn verscheucht. Also, aber er ist ausgestiegen aus Gottes Ordnung, aus seinem Gebot. Gott hat gesagt, von dem einen Baum, da dürft ihr nicht von essen. Und wenn ihr das tut, dann müsst ihr sicherlich sterben. Das war eine Ordnung Gottes, eine Anordnung. Und ein Ausstieg aus Gottes Ordnung heißt auch wirklich, dass man dann Konsequenzen hat oder Konsequenzen zu tragen hat. Nun, die Bibel sagt über Ausstiege einiges, also es folgt dann eine Reihe von Leuten, die alle ausgestiegen sind. Aber ich möchte dieses Thema, wie es auch formuliert ist, Gott findet zwei Aussteiger, das Finden auch mal betonen. Finden geschieht dann, wenn wir suchen. Und Jesus sagt in Lukas Kapitel 11, Vers 9, ganz schlicht, wer sucht, wird finden. Wer sucht, wird finden. Also das heißt, wir müssen uns in Bewegung setzen, um zu suchen. Dann werden wir finden. Allerdings ist die Frage, was suchen wir dann? Oder mit welchen Mitteln? Nach welchen Zielen suchen wir? Das ist eine Frage, die die meisten Menschen nicht beantworten können. Sie suchen einfach. An anderer Stelle ist die Rede von jemand anders, der sucht. Gerade auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 10, da spricht Jesus von sich. Nachdem er ein gewisser Aussteiger namens Zachäus anspricht. Er war auch ausgestiegen, weil er ein bisschen abnormal war. Er ging nicht den normalen Gang, sondern er hat sich oben in einen Baum gesetzt. Und dass er da oben in diesem Baum saß, das war ein bisschen komisch. Die Mönche haben gedacht, oh, das ist eine lächerliche Figur, wer macht sowas? Also hat einen gewissen Ausstieg aus einer gewissen Normalität gemacht. Und Jesus, er sieht das. Und dann sagt er was Bezeichnendes. Er sagt, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Und hier begegnen sich offensichtlich zwei Partien, die einander suchen. Zachäus wusste nicht, dass er Jesus suchte. Es war eine zufällige Begegnung. Aber er suchte mehr. Er war nicht zufrieden mit den Ergebnissen seiner Tätigkeiten. Er suchte mehr und war bereit, ein Stück weit auszusteigen, ein bisschen abnormal zu werden, einen kleinen Sprung zu machen, ein Wagnis. Und da begegnet ihm der Sohn Gottes selbst und kommt zu ihm und sagt, genau das setze ich ein Stück weit voraus. Ich suche auch letztlich alle Menschen, aber ganz besonders die, die verloren sind. Die in sich empfinden, oh wei, ich bin nicht da, wo ich sein sollte. Ich schwimme durch die Gegend und weiß gar nicht, wo ich suchen soll. Ich habe mich auch als junger Mensch, die in etwa so alt war wie ihr, ich war da gerade 18 Jahre alt, auf die Suche gemacht. Das war alles, was ich dabei hatte, als ich nach Südamerika reiste. Und ich wollte irgendwie etwas suchen. Ich wusste gar nicht genau, was. Ich machte dann auch meine ersten Erfahrungen mit der Suche in Liebesaffären. Aber das ging frustrierend aus. Wie so vieles im Leben. Und ich merkte, oh wei, es muss mehr geben als nur die Liebe. Da kann mein Ziel wohl nicht drin stecken. Ich muss weitergehen, weitersuchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht christlich erzogen. Ich kann ehrlich sagen, ich konnte mit dem Christentum nichts anfangen. Für mich war Kirche die pure Langeweile. Sah in etwa so aus, wie auf diesem Bild in dieser Evangelischen Akademie, wo der Pfarrer gar nicht so froh reinschaut und sagt, ich begrüße Sie zu unserer Tagung, haben Christen Grund zur Freude und bin gespannt auf unsere Ergebnisse. Nun, für mich sah genau Kirche so aus. Da läuft nichts, da wirkt doch nichts. Was soll man denn da suchen? Deswegen bin ich weitergegangen. Und deswegen suchen so viele Menschen heute auch. Und sie probieren es mit allem. Ein bisschen Jesus, ja, wenn es wirkt, aber wenn Buddha auch noch was zu bieten hat und Kraft gibt fürs Leben, dann nehme ich das auch noch in Anspruch. Oder etwas von der Esoterik oder Manitou. Wie auf diesem Bild. Es ist so ein bisschen von alles. Jesus, Buddha, Manitou, unter dem Strich ergibt sich Jebuma. Das ist die neue Häppchenreligion. So glauben wir heutzutage. Wir nehmen alles in Anspruch. Wir sind eher Jebumas, als dass wir ganz klare Christen sind oder vielleicht auch klare Buddhisten oder klare Esoteriker. Das ist die Situation unserer Zeit. Und weil ja, die Kirchen so eine Tradition haben und so wenig da läuft, schaut man ein bisschen weiter. Und ich habe auch geschaut nach den Buddhisten und gerade die tibetischen Buddhisten, die bieten da etwas an, das sieht ganz bunt aus. Diese bunte Farbenpracht, wo der Dalai Lama hier auf dem Bild so sitzt, hinter so einem Tuch mit einer Gottheit dahinter, wow, das ist etwas, da scheint mir etwas zu wirken. Eine gewisse Ausstrahlung, eine Magie, was alles da geschieht mit den Ritualen und den schweren Gebeten der Mönche, und im Weihrauch, das hat etwas, wo ich meinte, da kann man vielleicht Kraft finden fürs Leben. Das war mir wichtig. So habe ich eines Tages wirklich den Ausstieg aus der normalen Gesellschaft, könnte man fast sagen, gemacht. Ich hatte schon viel gereist. In Südamerika war ich 8 Monate. Ja, ich war so ein bisschen so ein Weltenbummler. Als ich dann Psychologie studiert habe, dachte ich, oh, das ist aber auch langweilig. Ich muss wieder weitersuchen. Ein Nachbarsmädchen erzählte mir von den Lamas. Lamas, das sind so Lehrmeister im tibetischen Buddhismus. Und die scheinen so etwas Interessantes zu haben. Dann bin ich da mal hingereist. Ich wollte diese Lamas mal kennenlernen. So habe ich mich eines Tages an den Füßen eines Lamas gesetzt, habe ich mich in diese schwierige Haltung hineingequetscht. Schafft ihr das, so zu sitzen? Vielleicht eine Minute, dann tut es weh. So ging es bei mir auch. Also am Anfang tat es total weh. Das war anstrengend, um so still sitzen bleiben zu können. Aber man solle wenigstens eine halbe Stunde am Ende des Monats eine Stunde still sitzen bleiben können. Und die Tibeter, die hatten wirklich so eine Art, dass sie zum Beispiel, ich weiß nicht, was das war, Mücke? Nein, doch. Ah, das würden Tibeter nie tun. Also, weil eine Mücke, das könnte mal ein Mensch gewesen sein. Und wenn du diese Mücke getötet hast, dann wirst du vielleicht im nächsten Leben eine Mücke werden. Und dann wirst du von einem Menschen erschlagen. Ja? Also, das glauben die Tibeter. Das ist, ich glaube, an Reinkarnation. Und so hat der Lama es uns auch vorgetan. Also manchmal habe ich da in stille Meditation gesessen und dann kam so ein liebes Tierchen und kroch dann über meinen Rücken. Dann durfte man nicht eben so tun. Man musste ganz still sitzen bleiben, sich aussaugen lassen. Am Ende der Stunde schnell raus und dann ganz vorsichtig T-Shirt aus und das Tierchen liebevoll an der Seite setzen. So ging man mit Mücken um oder mit irgendwelchen anderen Tierchen. Das ist schon ein Anspruch, oder? Ich dachte, wow. Da steckt doch einiges dahinter. Das ist faszinierend. Ich habe es auch total gepackt. Und irgendwie ist es auch so, dass wir irgendwie alle sowas haben möchten für uns. Wir suchen und was wollen wir eigentlich?
Schock. Ja, guten Abend. Ja, der Martin hat schon erzählt, wo er überall drin gesucht hat. Suche ist natürlich auch für mich Thema gewesen. Und Gott hat mich auch gefunden. Und da bin ich heute total froh drüber. Ich wollte euch eben mal eine kleine Geschichte erzählen, die eigentlich nichts mit Suche zu tun hat. Aber anhand dieser Geschichte, da will der Martin euch was deutlich machen. Und zwar war ich auf einer Reise nach Dänemark mit der Fähre. Und unterwegs, da durfte man natürlich da was essen auf dieser Fähre. Und da beobachtete ich einen Vater mit seinem Sohn. Und der Vater, der bot dem Sohn, der war vielleicht so 15 Jahre alt, der bot dem Sohn allerlei an. Er sagte immer, möchtest du vielleicht dieses essen? Oder möchtest du vielleicht jenes? Und der Sohn sagte immer nur, nein, ich will Böf. Und wieder der Vater versuchte alles. Es gibt aber kein Böf, sagt der Vater. Möchtest du vielleicht dieses oder jenes oder so? Nein, ich will Böf. Also Böf ist so ein Fleisch, so ein gehacktes vom Rind. Und ich fand diese Sätze, also das hat sich bei mir so eingeprägt, ich dachte, so sind wir Menschen manchmal. Gott bietet uns alles Mögliche an, aber wir wollen unbedingt das, was nicht da ist. Und beharren darauf und sind dann todunglücklich und sagen eigentlich, ich will Böf. Ja, der Martin, der hatte gedacht, als ich öfter mal diesen Spruch benutzt habe, wenn irgendwas bei uns war und mir das nicht so passte, dann habe ich so aus Spaß immer gesagt, ich will aber Böf. Und da hat er gedacht, das wäre ein Spruch, der wäre hier in Deutschland allgemein üblich. Und irgendwann, als ich mal nicht dabei war, da hat er diesen Spruch bei Jugendlichen gesagt und keiner wusste, was der da nun mit meint. Und jetzt hat er mich extra beauftragt und ich soll diese Geschichte erzählen.
Also alles klar? Jetzt seht ihr nicht mehr Bahnhof, oder? Also, ich will Böf, ist so ein Ausdruck dafür. Also, ich will das, was ich will. Ich will eben meinen Weg gehen. Und ich will das ein bisschen erklären. Nach diesen Spruch, also ich will BAF. Also das sind ein paar Dinge, die ich einfach auflisten möchte, die wir irgendwie haben möchten oder die wichtig sind in unserem Leben. Ich habe diese Buchstaben mal genommen, um ein paar Dinge anzusprechen. Erste Sache hat mit Beziehungen zu tun. Also irgendwie brauchen wir alle Beziehung. Das ist eine Realität, die von Gott her auch eingesetzt ist. Obwohl der Mann das in Anfang, wir haben von Adam gesprochen, ich möchte noch eben auf ihn zu sprechen kommen, weil der hat noch nicht alles gleich geschnallt, also nicht verstanden hat. Adam war im Paradies und es ging ihm super. Also alles funktionierte. Einwandfrei. Also er konnte von allen Früchten essen, außer von dem einen Baum und so weiter. Und dann durfte er den Tieren beim Namen nennen. Eine enorme Sache. Also es ging ihm gut. Er konnte sich hinsetzen, einfach relaxen und sagen, oh, eine Giraffe, Elefanten oder eine Maus. Also er konnte alles ordnen. Es ging ihm super. Er kam aber nicht darauf, dass ihm noch was fehlte. Was fehlte ihm denn? Eine Frau. Und wer musste ihm das klar machen? Gott. Er kam nicht drauf. Weil Gott sprach in Genesis 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Also Gott sprach, der muss Adam draufbringen, du brauchst noch was, es fehlt dir noch was. Der Mann ist so, also ich sage euch mal, Mädchen, also das müsst ihr wissen, das ist ganz wichtig. Wenn alles bloß funktioniert, dann ist er zufrieden. Es gibt diesen Song, No Woman, No Cry. Also ein Woman ist zwar also super, aber kann auch viel Probleme geben. Und dann funktioniert nicht alles mehr so einwandfrei, wie der Mann gedacht hatte. Aber der Mann weiß nicht, dass die Frau eine Gehilfin ist und ihm helfen soll, Beziehung zu leben. Der Mann ist oft auf der funktionalen Ebene. Wenn der Computer geht, wenn alle Programme funktionieren, alles nicht festläuft, dann ist alles in Ordnung, oder? So geht es uns doch oft, die Männer. Aber die Frau musste kommen und das tat Gott, indem er den Mann schlafen ließ. Wir kennen die Geschichte. Er nahm eine Rippe und dann bildete er eine Frau. Und dann bringt Gott diese Frau, als Adam wieder aufgewacht ist, zu dem Mann und dann sieht er ein, das ist sie. Er ist auf den ersten Blick verliebt. Denn so spricht er in Genesis 2, Vers 23, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, sie soll Männin heißen. Also er ist noch ein bisschen schüchtern, er traut sich noch gar nicht so direkt, sie anzusprechen. Sie sagen nicht, du bist endlich mein Fleisch. Nein, hier ist sie endlich so. Allgemein, verstehen wir? Also das ist typisch der Mann. Aber die Frau wird ihm schon dazu führen, dass er auch Beziehungen lebt. Das sehen wir dann und das ist nicht ohne Probleme. Denn die Beziehung führt dann letztendlich auch in den sogenannten Sündenfall. Hier sehen wir das ein bisschen bildhaft aufgemalt, wie Adam und Eva zusammen diese Frucht greifen. Sie greift die Schlange, das ist ja das Gespräch, was stattfindet. Und er hilft ihr dabei, er nimmt ja letztendlich auch die Apfel. Ich meine, es ist natürlich nicht so hier beschrieben, dass sie so aufeinander stehen, aber es drückt schon etwas von der Reihenfolge aus. Die Frau hört auf die Schlange und dann gibt sie den Apfel auch ihrem Mann. Und beide essen letztlich von dem verbotenen Frucht. Anfänglich war es so, Gott sollte der Leitfaden sein, der Mann soll auf Gott hören und er soll seine Frau leiten und darunter ist die Tierwelt geordnet. Jetzt war die Ordnung auf den Kopf gestellt. Das war mit Thema Beziehung auch gelaufen. Also, Beziehung hat in dem Sinne auch eine Gefahr. Adam sagt ja sofort, ja Gott, du hast diese Frau an meine Seite gestellt. Das ist doch dein Schuld. Oder ihr Schuld, dass ich von diesem Frucht gegessen habe. Also, wir können mit Beziehung ganz locker verkehrt umgehen. Und das ist ja auch im Laufe der Gesamtgeschichte Tatsache. Man fängt an Beziehung und fängt an die erste Verliebtheit und super und so weiter, aber geht doch nicht so genau, wie ich will. Und dann kommt das Thema Sexualität, weil das möchte ich. Und dann läuft es alles so, vielleicht eine erste Erfahrung, super, super, aber dann geht es immer mechanischer. Nach einer Weile ist nur noch Sex, was vor Augen ist. So kann Beziehung getötet werden. Es läuft nicht mehr eine Beziehung zwischen zwei Personen, sondern ein Mechanismus, was aus Sex aufgerichtet ist. Auch wiederum aus einer Funktion. So kann Beziehung in unserer Zeit eine enorme Versuchung sein. Ich habe eine andere Jugendveranstaltung mal gesprochen und da kam nachher ein Mädchen auf mich zu und sie sagte ganz ehrlich, du, ich bin Christin, ich habe so eine Not, ich bin Christin, ich will das befolgen, ich will eigentlich reinbleiben bis zur Ehe, aber alle die Mädchen in meiner Klasse, die sagen, du bist doch nicht blöd oder so, wir haben doch alle mal probiert und super, du musst einfach mal probieren. Sie sagt, ich habe so Not dabei, ich weiß nicht, wie ich das halten soll. Und ich habe gesagt, Mädchen, oh, ich kann es mir richtig vorstellen. Also, das ist auch wirklich schwer. Du brauchst wirklich Gebet, dass du mit anderen zusammen hältst und dafür betest, dass du stark bleiben kannst in so einer Situation, wo alle einen anderen Weg gehen. Das ist auch gar nicht gegeben. Ich wohne hier in großer Stadt, Berlin. Also, wie geht man da mit diesen Themen um? Ganz klar. Das ist ein enormer Versuch und die Ebene Beziehung ist eine Gefahr. Ecke, willst du was dazu sagen? Nein? Gehen wir weiter. Haben wir aber abgemacht. Ja. Egal. Dann nächstes Thema, was ich ansprechen möchte. Gehen wir weiter. Okay. Okkultismus. Ich will Böff. Ich will Erfahrung. Ich will nicht nur die Erfahrung in dieser Welt, sondern mehr. Und das war genau auch meine Sache gewesen. Ich hatte einige Erfahrungen gemacht. Ich hatte frustrierende Liebesaffäre hinter mir gebracht. Und dann dachte ich, nein, es muss mehr geben. Es müssen höhere Erfahrungen da sein. Erfahrungen mit der unsichtbaren Welt, mit Geistern. Oder mit dem Göttlichen. Oder vielleicht sogar mit Gott. Ich will diesen Gott oder diesen Geisten erfahren. Und da ist ein ganzes Gebiet, wo die Gesamtgesellschaft, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, auf den Schulen oder an den Plätzen, wo ihr seid, wo es ein Reiz ist, ein bisschen auszuprobieren. Manche Religionsunterrichten, da wird einfach Tischrücken gemacht, da wird Bläserrücken gemacht, da wird all diese Dinge mal ein bisschen probiert, einfach aus purer Jux, oder? Mal gucken, ob das wirkt. Und wenn man es mal probiert, in der Gruppe, und dann auf einmal, wow, da bewegt sich die Sache von selbst. Da merkt man, da steckt was dahinter. Und das ist oft die Situation. So wird man da reingenommen. Ach, mach halt mit, ist doch nur ein bisschen okkultistische Spielerei. Ist doch nichts dabei. Mal ein bisschen ausprobieren. Und das ist eine enorme Versuchung. Ich weiß nicht, ob ihr solches erlebt in euren Kreisen oder schon da Erfahrung mitgemacht habt. Aber es kann tatsächlich sein, dass wenn man da reinkommt, dass man auch einerseits noch mehr Jux haben will, noch mehr Erfahrung haben will oder vielleicht auch geängstigt wird und feststellt, da steckt wirklich was dahinter. Also weil es steckt tatsächlich eine unsichtbare Welt hinter unserer Welt. Das sagt sogar die Bibel. Wenn wir Menschen von uns aus uns auf die Geisterwelt einlassen, durch diese Spielerei, es sind viele Dinge, die man machen kann, dann werden wir Erfahrung machen. Wenn wir irgendwann feststellen, wow, da ist tatsächlich was, was auf einmal in unserer Mitte geschieht oder vielleicht in mir oder mit mir. Und das kann erstmal ein Reiz sein, aber allmählich kann es mich total packen. Denn die Geisterwelt oder die Mächte, Kräfte und Dämonen wollen auch von sich aus, und das wird in der Bibel auch zum Ausdruck gebracht, in diese Welt Raum gewinnen. Und wenn wir uns dafür öffnen, dann werden wir damit Erfahrung machen. Zunächst schöne Erfahrungen, aber dann auch wiederum Erfahrungen, die etwas schwieriger sind und die in Bindungen hineinführen. Nun, das ist ein nächster Bereich, wo wir mitgenommen werden können, gebunden werden können. Und ich habe als Buddhist auf diesen Art und Weise sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Dann ist der nächste Punkt. Ja, du wolltest nicht mit dem beziehen. Okay. Ja, okay. Super.
Ja, wir sind noch nicht so gut organisiert heute. Wir haben nicht mehr viel Zeit gehabt zwischen Frauenfrühstück und Absprachen und weiß ich wie was. Also eigentlich haben wir fast gar keine Zeit gehabt. Aber es ist eine Live-Sendung, also das macht die Sache lebendig. Ja, Okkultismus, Thema hat der Martin gesagt, ich will mehr. Und so sieht jemand auch aus, so sah ich mal aus, als ich auch mehr wollte und weil ich mehr wollte. Also, dieses war genau in einer Zeit, wo ich mitten in der Esoterik steckte, ungefähr, ja, vielleicht schon 5 Jahre damit beschäftigt war. Und ihr seht hier zum Beispiel auf dem T-Shirt ja den 5-zackigen Stern. Das ist ja ein Symbol für Satan, ein Pentagramm. Das habe ich natürlich damals nicht gewusst. Ich habe einfach nur gedacht, ein 5-zackiger Stern ist doch was Schönes. Ist ein Stern. Und dann habe ich hier auf dem T-Shirt so ein Dreieck und da steht drauf Magic Dream. Es ist also ja, schlecht zu sehen, weil es auch einfach eine schlechte Qualität ist. Aber da steht da drauf Magic Dream. Und Magie ist ein Hauptthema in der Esoterik. Das weiß man zwar am Anfang nicht, aber es ist so. Der Mensch strebt nach übersinnlichen Fähigkeiten, weil er meint, so werden zu wollen wie Gott. Dann habe ich hier um den Arm, das kann man auch nur schwer erkennen, aber da habe ich zum Beispiel so einen dicken Schlangenarmreifen gehabt. Die Schlange sollte das Symbol für Weisheit sein, wurde uns gesagt. In der Bibel ist die Schlange ein Symbol für Satan, haben wir eben gerade gehört. Also all diese Dinge, ich habe es nicht gewusst, dass ich solche Symbole trug. Ich habe echt gedacht, ich will eigentlich nur was Besseres. Ich will doch die Welt besser machen. Ich will, dass die Welt heil wird. Und so steckte ich da mittendrin. Wir haben also zum Beispiel Rituale gemacht, weil die Esoterik, die denkt, dass zum Beispiel Gott in der Natur ist. Sie sagt, Gott ist in Bäumen, in Pflanzen, in Steinen. Also mit anderen Worten, diese Pflanze ist Gott. Du bist Gott, weil Gott ist in dir, so sagen sie. Sie gehen nicht davon aus, dass ein Schöpfergott da ist, der außerhalb von uns ist. Darum beten sie Steine und Pflanzen an und machen auch entsprechende Rituale, zum Beispiel Vollmondrituale. Das dient dazu zur Anbetung der Natur. Und Gott sagt, dass ihm alle diese Dinge ein Greuel sind. Wir haben gerade dieses Bild gesehen, von dem Menschen unten, Gott oben. Und jetzt gibt es verschiedene Religionen, die uns was Besonderes versprechen. Die versprechen uns nämlich genau, du kannst so sein wie Gott. Zwar sehen wir hier bei dem Thema Schamanismus, da sind also Naturreligionen mit gemeint, Zauberei ist damit gemeint. Die Indianer haben zum Beispiel diesen Begriff für Mana, Manitou. Eigentlich heißt es Mana. Mana ist eine Kraft, eine unsichtbare Kraft. Und dieses ist eine Kraft, die hier in diesem Zwischenbereich ist, wo sich Geister, Kräfte, Mächte, Gewalten und Dämonen aufhalten. Diese Kraft heißt, im Buddhismus gibt es die auch. Im Buddhismus heißt diese Kraft Qi oder Qi. Also Tai Chi, Qigong oder Chiatsu oder was euch fällt, fallen sicherlich noch andere Begriffe ein mit Qi oder Chi. Die haben alle was zu tun mit dieser Kraft aus diesem Bereich der Luft, den wir eben vorher gezeigt hatten. Es soll eine göttliche Kraft sein. Diese Kraft heißt im Hinduismus Prana. Die gibt es sogar im Islam, diese Kraft. Und dort heißt sie Baraka. Mach's mal ein bisschen höher vielleicht. In der Esoterik heißt sie Energie oder Lebenskraft. Also in der Esoterik spricht man nicht einfach von deiner körperlichen Energie, sondern von dieser kosmischen Energie, von der kosmischen Kraft. Ja, man geht auch davon aus, im Katholizismus zum Beispiel, dass Heilige diese Kraft geben. Diese Kraft, die uns mit Gott verbindet. Dass sie Mittler sind zwischen Gott und dem Menschen. Beim Satanismus hat sie keinen speziellen Namen, aber da wissen wir alle, es geht um Macht. Und auch der Satanismus hat die Anbetung eben Satans, ganz konkret, und Rituale. Also das ist mit Übersinnlichkeit und diese Dinge haben wir praktiziert. Zur Anbetung der Natur. Ja, Powerbeats. Wer hat das gewusst? Es war ja eigentlich doch nur eine Modeerscheinung, dachten wir. Sieht doch schön aus. Aber es hatte einen Zweck. Man bekommt Power, man bekommt Kraft, Lebenskraft oder Energie. Und je nach Steinart bekommt man eine besondere Kraft. Ruhe, Gesundheit, Kreativität, Erfolg, Liebe. Je nach Farbe und Stein. Und dem liegt also ganz klar zugrunde dieses Denken, dass göttliche Kraft in Steinen ist. Das kommt nicht von Gott, sondern aus diesen anderen Religionen. Ja, wir waren der Meinung, dass man das alles machen kann. Wir haben wirklich gedacht, Gott ist in allem drin. Und so haben wir auch Steine gehabt, die wir an bestimmten Plätzen hinlegten. Die sollten den Raum reinigen, die sollten uns reinigen und so weiter. Und haben gedacht, wenn wir die haben, dann werden wir selber göttlich.
Entertainment, das ist das Nächste, was wir haben wollen, Unterhaltung. Wir wollen einfach Beschäftigung auf alle Ebenen. Ob es jetzt heute ist mit Computerspielen, Fernsehen, andere Erfahrungen machen, auch übersinnliche Erfahrungen, Gemeinschaften, Fantasy-Spielen, all diese Dinge reizen, auch Musik. Und gerade die ganze Musikindustrie spielt auf dieses Thema ein. Ich habe mal ein Musical gehört, wo der Satan als der große Entertainer vorgestellt wurde. Der Unterhalter, der uns einfach beschäftigt mit vielen Dingen, die nichts mit Gott zu tun haben. Hier sehen wir, wie ist das? Madonna. Was hat Madonna um hier? Auch solche Powerbeats. Sehen wir das? Also Madonna ist ganz im Trend. Wenn sie schon diese Beats hat und dadurch diese Kraft haben kann, Da müssen alle diese Mode nachtun. Es ist ja schon wieder alt, also die Bändchen sind schon alle weg. Oder habt ihr noch solche Bändchen? Ist schon weg, oder? Ist schon wieder vergangene Zeit. Aber da wurde mit geworben, in dem Sinne, dass auch der Dalai Lama ganz konkret solche Malas um seine Gelenke hatte. Also diese Buddha oder diese Powerbändchen waren eigentlich Buddha-Bändchen, hatten mit dem Buddhismus zu tun. Die wenigsten wussten es. Es hat eine Richtung, die ganz klar in eine andere Religion einführt, nur ein bisschen Unterhaltung. Und der Buddhismus und auch andere Religionen bieten das an. Viele Dinge faszinieren eben. Das ist das letzte, Faszination. Sobald wir von etwas mitgerissen werden, von Computerspielen, wo man so richtig ins Zentrum hineingezogen wird und all diese Dinge oder diese Menschen tötet oder was auch immer da abläuft, da wird man richtig hineingesogen. Man wird fasziniert. Und das Wort Faszination hat mit Bezauberung zu tun. Man wird fast bezaubert in eine andere Welt hineingezogen. Und vor, dass man es weiß, ist man wirklich in andere Realitäten und man hat kein Gespür mehr, was ist eigentlich unsere menschliche Realität? Worin leben wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Wir leben in Fantasiesphären oder in andere Religionen und das bindet, wie ich war, von dem Buddhismus absolut fasziniert. Oder von diesen Methoden, wie hier dieser Yoga-Mensch sitzt, der so ganz nach innen sich kehren kann und dort Welten entdeckt, die faszinierend sind, die bezaubernd sind, die mitreißend sind. Und das zieht heute. Ich bin auf der Suche gewesen und ich wollte natürlich Baff. Ich wollte Befriedigung haben. Ich wollte Satisfaction haben. Und so wurde es ja schon gesungen. Wer hat das gesungen? The Stones, the Rolling Stones. I can get no satisfaction, oder? Das war schon eine ganz klare Aussage. Man kann Buff wollen, man kann alles haben wollen, all diese besondere, spezielle Erfahrungen auf all diese Ebenen, ob es bei Beziehungsebene ist, Okkultismus oder Entertainment, Faszination. Aber was bleibt? I can get no satisfaction. Als ich in etwa 20 Jahre alt war, habe ich mal eine Reise unternommen. Ich bin in Marokko ein junger Mann begegnet, der war genauso alt wie ich. Ich habe ein Passwort gesehen, oh, das ist mein Bruder. Er war nach Marokko gereist, um Drogen zu kaufen. Also, ging ich doch mit, oder? Also, ich sage, oh, wir machen zusammen und so weiter. Er hat noch ein Mädchen dabei und so. Wir gingen zusammen nach Marokko und da waren wir so stoned wie ein Aal, sagen wir. Also, ich weiß nicht, wie es hier sagt, aber ich... So stumpf, ich war immer so dran. Total weg. Wir sind dann über die Grenze gegangen, er hatte also diesen Hasch in seine Dinge, also das war ein Hammer, oder? Wir waren total stumpf, ich habe kaum, also ich habe bloß Glück gehabt, dass die Polizei mich nicht genommen hat. Nun, ich habe ihn mal zu Hause besucht. Er war Jugoslawe. Sagen wir das? Und er wohnte zu dieser Zeit in Koper, also an der italienischen Grenze, und ich bin dahin gereist. Also, ich bin Holländer und ich habe zu Hause auch mal ein bisschen was Drogen genommen. Also, das war richtig Sache. Nur ein bisschen, oder? Also, jetzt hier, pass auf. Aber ich ging dahin und was geschah? Er sagte, komm, Party! Du bist gekommen, mein Bruder, und Party! Also, er nahm mich mit, hat sofort ein Auto gemietet und da sind wir losgerast. Also, er hat erstmal also einiges an Wein getrunken, das war so üblich da. Und dann ging es mit den Joints hin und her. Also, der war stoned und betrunken und alles. Wir haben dann losgefahren, also wie verrückt. Dass wir da heil durchgekommen sind, ist ein Wunder. Wir sind nach Ljubljana gefahren. Ein Ort wie die Hölle. Also ich bin in einen Keller, einen Studentenkeller gegangen, da war es laut. Also es war furchtbar. Ich habe nur gedacht, was ist denn hier ab? Dann hat er eine Freundin gehabt und diese Freundin hat einen Bruder und dieser Bruder hat Selbstmord begangen. Ja, du kannst das nicht mehr packen. Sehen wir. I can get no satisfaction. Am Ende eine bunte Woche. Wir haben alles durchgemacht. Furchtbar. Sagt er zu mir, ich habe mich noch nie in meinem Leben so gelangweilt wie diese Woche. Ich dachte, wow, das haben wir alles erlebt. Und das war pure Langeweile.
Leute, das war Realität. I can get no satisfaction.
Kann man so erleben. Man kann alle Dinge der Welt erleben, aber richtige Befriedigung hat man nicht dabei. So war ich auf der Suche. Bin mit meiner Frau zusammengekommen. Ich war ja Buddhist, meine Frau war Esoterikerin. Und als ich sie sah, war ich auf den ersten Blick total verliebt. Ich dachte, diese Frau, die hat so eine Ausstrahlung gehabt. Also Augen, die war, also auch sie war verliebt, glaube ich, oder? Na ja, musste sie mir nachfragen, aber es war, sie war es auch. Und dann habe ich gesagt, du, also komm zu mir auf mein Schiff und wir gehen gemeinsam ein Stück weit des Weges. Ich habe so ein Schiff gehabt zu dieser Zeit in Amsterdam. Also dieses Schiff, da habe ich ein alternatives psychotherapeutisches Zentrum gehabt. Also ich habe eine Praxis gehabt. Ich war dann schon weiter, ich habe Psychologie studiert gehabt und so weiter, eine alternative Ausbildung. Das war alles als Buddhist. Und dann konnte man auf diesem Schiff so viel Krach machen, wie man wollte. Das war notwendig, weil man musste alles schmerzen und alles rausschreien, damit man eigentlich frei werden konnte, oder? Dass man Satisfaction bekommt, Erleuchtung. Ich habe alles mitgemacht. Und ich habe gesagt, du komm zu mir, wir gehen gemeinsam ein Stück weit des Weges. Und so sind wir auch gegangen. Wir haben dann gesagt, was machen wir dann? Und die Elke sagte, sie hat eigentlich Familie. Sie hatte zwei Kinder. Sie hat sie gelassen, weil sie hat ein höheres Ziel. Und sie meinte, dieses Ziel kann sie mit mir erlangen. Und sie sagte, ich habe in meinem Leben noch nie so weit gereist und ich möchte mal eine Weltreise machen. Ich möchte auch mal was mehr erleben. Und ich war schon ein bisschen müde von all dieser Reiserei, aber ich sage, okay, komme ich auch noch mit dir mit, weil ich war noch immer ein bisschen verliebt. Ich sage, wir gehen gemeinsam auf Reise. Und so sind wir auch losgegangen.
Ja, ihr merkt schon, hier sind kaputte Geschichten laufen hier ab. Und es ist wirklich so. Ihr könnt da jetzt drüber lachen und wir vielleicht sogar auch noch ein bisschen. Aber in Wirklichkeit war das enorm traurig. Der Martin hat zwar eine Ausstrahlung gehabt, als ich ihn sah, als Buddhist, wenn er so in meditativer Haltung saß. Dann hat man wirklich gedacht, ja, der strahlt ja eine Ruhe aus. Aber der hatte mehrere Gesichter. Der konnte auch von einer Sekunde zur anderen, konnte der völlig depressiv aussehen. Und der konnte auch völlig aggressiv aussehen. Der konnte manchmal so aggressiv aussehen, dass ich den Raum verlassen habe, weil ich das nicht mehr aushalten konnte. Ich kriegte so eine Angst vor ihm. Ich wusste damals gar nicht, woher das kommt, dass ein Mensch sich von einer Sekunde zur anderen so verändern kann. Aber heute weiß ich wohl, wovon das kommt. Weil er sich geöffnet hatte für diese unsichtbare Welt. Und diese unsichtbare Welt nahm Griff auf ihn. Er selber hat das gar nicht gewusst und hat es auch nicht gemerkt. Er hat ja immer gedacht, er will nur tolle Erfahrungen machen. Und er wusste nicht, dass er dadurch in tiefste Depression fallen kann. Ich selber habe durch diese Meditation und durch allerlei andere Experimente unheimliche Ängste bekommen. Dass ich manchmal in meinem Zimmer wirklich dunkle Gestalten sah und wusste nicht, woher das kam. Und eigentlich, was sich von außen hin faszinierend ansieht, das war innen drin überhaupt nicht faszinierend. Und wir mussten immer von einer neuen Methode zur anderen gehen, um irgendwie wieder diese Satisfaction zu bekommen. Und dann haben wir immer noch gedacht, wir sind was Besseres. Wir sind auf dem höheren Weg. Wer hat schon so ein Bewusstsein wie wir? Die Christen. Was sind das für Leute? Enge Traditionalisten. So haben wir auf die herabgeschaut und wussten selber von nichts. Ja. Wir reisten also als erstes nach Indien. In Indien wollte der Martin noch seinen Guru besuchen und da traf er ihn und da sah der so aus. Also sein Guru war, als er ihn das letzte Mal sah, vor 7 Jahren, über 80 Jahre alt gewesen und war schon verstorben. Und jetzt war er, wie es hieß, als kleiner Junge wiedergeboren. Und dieser kleine Junge war 4 Jahre alt und hat sich schon genauso gefühlt wie ein erwachsener Guru. Der hatte niemanden zum Spielen, der war immer nur umgeben von alten Mönchen, die ihn lehrten. Und er war da in dem Hof und der Martin kam an und dann setzte dieser kleine Junge sich schon gleich auf diesen Thron, der da draußen stand und hielt dem Martin die Hand hin und wollte ihn segnen. Ja, damit konnte der Martin dann aber doch nicht so viel anfangen. Also irgendwie hätte er doch lieber mit seinem alten Guru gesprochen. Aber der alte Guru war auch noch da. Sein Körper war noch da. Sein Körper war nämlich einbalsamiert in einem Glaskasten, in einem Raum dieses Hauses, wo jetzt auch der kleine Junge lebte. Und dann hat der Martin sich praktisch, und ich mit dabei, haben wir uns vor diesen Glaskasten gesetzt und haben versucht, oder er hat es versucht, telepathisch Kontakt mit diesem Mann aufzunehmen. Mit dem Geist des Gurus. Es war ja egal, ob der Körper da war oder nicht, wie es hieß, ging es ja um den Geist des Gurus. Und wir haben tatsächlich gespürt, da ist irgendwie was. Und jetzt gucken hier viele von euch auf diese Kreuze hier unten und sehen da vielleicht, ja, das sieht doch aus wie Hakenkreuze. Ja, das sind auch Hakenkreuze. Es ist das Zeichen für einen Sonnengott. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass Hitler und die Nazis auch hiermit was zu tun hatten. Obwohl dieses Zeichen auch bei den Wikingern es bei den Wikingern gab. Aber es ist ganz klar, dass Hitler mit Schwarzmagiern, mit schwarzmagischen Tibetern Verbindung hatte. Ja, der Martin setzte sich also vor den Kasten und nahm da telepathisch Kontakt auf. Auf einmal hört er eine Stimme in sich. Ich saß neben ihm, ich habe es nicht gehört. Die rief ganz laut, gehe deinen eigenen Weg. Der Martin war total geschockt, denn sein Guru war mehr für ihn als sein Vater. Sein Guru war nämlich derjenige für ihn, der ihn mit dieser göttlichen Kraft oder mit Erleuchtung zur Erleuchtung führen konnte. Und er wusste eigentlich gar nicht, was das bedeuten sollte. Aber dann hat er gedacht, nun gut, ich will immer Tibeter sein, aber ich bin eigentlich natürlich kein Tibeter. Vielleicht soll ich einfach ein Buddhist in der westlichen Welt, ganz normaler Buddhist sein.
Ja, wir reisen weiter von Indien, 3 Monate waren wir dort, nach Indonesien und dort versuchte ich es immer wieder. Ich meditierte täglich. Aber wie man hier sieht, versuchte ich es ganz hart und hatte ich beinahe die Erleuchtung. Oder? Ich war zu einem Punkt gekommen, wo ich zwar meditierte und es versuchte, aber zutiefst frustriert war und merkte, ich dringe nicht mehr durch. Ich weiß nicht, welchen Weg muss ich noch gehen. Ich hatte ein Stück weit den tibetischen Weg zurückgelassen und nun war ich alleine auf meinen eigenen Weg. war noch Buddhist, aber wusste nicht ein oder aus. So saß ich da manchmal total depressiv und versuchte noch was aus meinem Leben zu machen. Ich war richtig in einem Loch. Es gibt da auch eine Geschichte, wir haben vorher ein paar Bibelversen gelesen, wo es darum ging, dass Jesus gekommen ist. Wer will er suchen? Menschen, die verloren sind. Und da gibt es so eine Geschichte, diese Geschichte des verlorenen Sohnes. Und diese Geschichte ist ganz bezeichnend. Wir kennen bestimmt alle diese Geschichte. Ich will nur ein paar Dinge daraus lesen. Dieser verlorene Sohn ist in ferne Länder gegangen, hat in Saus und Braus gelebt und hat alles ausprobiert. Und dann ist sein Geld ausgegangen. Da war Hungersnot da. Dann saß er bei den Schweinen. Hatte kaum was zu essen. Wir haben hier vielleicht in unseren Ländern immer noch was zu essen, aber manchmal kann es uns inwendig so gehen, dass wir inwendig wirklich ausgelaucht sind. Und mir ging es an der Stelle so. Ich war am Ende. Ich fühlte mich total verloren. Und was tut der verlorene Sohn, als er da bei den Schweinen sieht? Da heißt es, er ging in sich. Er kam zur Besinnung. Und manchmal müssen wir wirklich zu einem Punkt kommen, wo wir wirklich verloren sind, wo wir wirklich uns vor aller Welt schämen und sagen, mal, wir kommen nicht weiter. Und dann geht er in sich und entschließt sich, einen Schritt auf den Vater zu machen. Leute, ich kannte Gott nicht. Als Buddhist habe ich keinen Gott gekannt. Aber ich war am Ende. Und ich habe gedacht, was bringt mir dann all diesen Scheiß? Ich habe erst gedacht, weißt du, es nutzt nicht mehr, dass ich rauche. Irgendwann habe ich meine letzte Zigaretten weggeworfen. Ich habe gedacht, das nutzt nicht, das bringt mir doch keine wirkliche Befriedigung. Nur immer eine kleine Zeit. Mal wieder weg, neue. Ich habe in Australien, wir waren an einem Punkt, am Ende mein letztes Stückchen Haschisch weggegeben. In Australien war es hoher Wert und gefährlich. Ich habe gesagt, hier, das nutzt mir nichts mehr, es bringt mir nichts mehr. Aber ich wusste gar nicht, was oder wen mir noch was bringen könnte. Wir waren wirklich auf der Suche. Und ich kann im Nachhinein sagen, das waren meine ersten Schritte auf Gott zu. Und wenn ihr für so einen Punkt steht, sagt, da sind bestimmte Sachen in meinem Leben. Und ich merke, sie geben vielleicht eine Weile einen Kick, aber sie bringen nicht wirklich Satisfaction. Dann macht ihr einen Schritt auf Gott zu und ihr sagt, okay, lass sein. Und dann geschieht nämlich was. Wir waren in Australien und wir wollten dann eines Tages einen Freund besuchen, der wohnt in Urwald. Wir hatten ihn in Indien schon kennengelernt, der war Jude und Hippie und hat einen indischen Guru gehabt und war richtig alternativ. Der hat aber auch kein Satisfaction. Der nahm uns dann mit zu einem Haus von einem Freund von ihm und der erklärte den Zweck seines Hauses. Das Haus war von innen absolut leer. Er hatte all sein Geld investiert, dieses Haus zu bauen. Hat nur noch eine Matte gehabt, da hat er aufgeschlafen. Er meinte, das Haus soll eine Art Tempel sein. Er wusste allerdings noch nicht, welche Gottheit einziehen solle. Ich habe mir wirklich gedacht, genau so fühlst du dich. Wie ein leeres Haus. Und du weißt nicht, welche Gottheit nun da einziehen muss. Wir haben wir vorher gesungen. Mit, Haus, Haus, Haus. Wie geht das? Sag mal laut. Jesus, mein Haus. Komm in mein Haus. Sowas ähnliches. Ich weiß nicht, wie es genau ging. Aber es ging auch um das Haus. Also, dass wir wie ein Haus sind. Und wir sind oft wie ein leeres Haus. Und ich habe das wirklich feststellen müssen. Ich bin ein leeres Haus. Ich weiß nicht, was geschehen muss. Wir wollten dann eines Tages diesen Freund besuchen und trennten. Es gab keinen Bus. Und der junge Mann nahm uns mit und der war voll gut drauf. Wir dachten, haha, kennen wir. Drogen, oder? Nein, meinte er, das käme von seiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Auch interessant, dachten wir. Es gibt ja viele Wege nach Rom. Da meinte er so, was macht ihr denn so? Wir sagten, wir sind alternative Psychotherapeuten. Waren aber von unserer Sache auch nicht mehr so überzeugt. Wir waren echt am Ende. Dann meinte er so, wollt ihr mal etwas echt Alternatives erleben? Wir immer in für was Neues sagten, ja, warum nicht? Dann kommt dann Sonntag mit zu meiner Kirche. Habt ihr schon Kirche hier? Sagt ihr das von eurer Kirche? Könnt ihr Leute einladen zu eurer Kirche? Sagen, hier meine Kirche, meine Gemeinde ist die wirkliche Alternative? Das ist die Wahrheit. Die wirkliche Alternative. Kannst du euch sagen. Mit ganzem Herzen. Wir sind dahin gegangen. Und wir haben die Alternative kennengelernt.
Ja, ich
und die fragte mich, ob... Mikro. Und diese Frau, also nach dem Gottesdienst kam eine Frau zu mir und diese Frau fragte mich, ob sie mit mir beten dürfte. Und ich dachte, no, also, das finde ich aber nun nicht so gut. Ich mochte aber nicht Nein sagen. Aber ich dachte, der Martin, der wird sicher Nein sagen als Buddhist. Aber zu meiner Überraschung sagte der Martin doch ja und ich soll das doch auch machen. Und dann holte die Frau noch den Pastor und sie begann mit mir zu beten. Und als sie betete, da wusste ich auf einmal, dass hier eine unsichtbare Macht anwesend war. Wir haben das heute Abend schon öfter gebraucht, dieses Wort. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was von unsichtbaren Mächten. Oder ob euch das total fremd ist. Oder ob ihr nur denkt, das gibt es nur in Filmen. Oder sonst wo. Aber wir haben ja schon gehört, die Bibel spricht davon. Also unterschätzen wir das nicht. Und ich wusste, hier ist eine Macht anwesend, die ist größer als alles andere. Und ich wusste, das ist Gott selbst. Und ich sah auf einmal, als die Frau so betete, stückweit mein Leben vor mir. Und ich wusste auf einmal, dass ich schuldig geworden war in meinem Leben, weil ich meine Familie verlassen hatte, wegen Martin. Und vorher hatte ich das immer gar nicht wahrhaben wollen, weil ich immer dachte, ich bin ja auf dem besseren Weg. Und jetzt auf einmal erkannte ich, das ist total schlimm. Und ich begann zu weinen und dann sagte die Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Und als sie das sagte, da erkannte ich, dass ich im Grunde, dass meine größte Sünde war, dass ich von Gott getrennt gelebt hatte. Dass Sünde nicht nur schlimme Taten sind, sondern Trennung von Gott, Sund, kommt von Graben. Ja, und dann fragte sie, willst du von jetzt an mit Jesus leben? Und ich wusste, Jesus ist da, der ist jetzt hier. Und ich muss da Ja zu sagen. Und ich habe dann gesagt, ja, ich will von jetzt an mit Jesus leben.
Und ich stand daneben, ich habe mich total gefreut. Ich sah zu, wie Elke echte Friede, Befriedigung bekam. Satisfaction. Und ich dachte, enorm. Sie ist endlich eine echte Christin geworden. Sie hat sich immer schon christlich genannt. Sie war evangelisch getauft und hat immer jemand, der nach ihrer Religion gefragt hat, gesagt, ich bin Christin. Und ich wusste, dass es noch nicht mal halb war. Aber jetzt stand ich dabei und erfuhr, sie ist echte Christin geworden. Und ich, einen echten Buddhisten, passt gut zusammen, oder? Ich war begeistert. Dann fragte aber die Frau, ob sie auch mit mir beten könnte. Ich sagte, warum nicht? wusste nicht so recht, was da ablief. Sie betete auch, auch der Pastor betete noch, war auch ganz nett. Da meinte sie auf einmal, ob ich ihr ein Gebet nachsprechen könne. Ich sagte, ja, warum nicht? Sie fing an. Eine der ersten Sachen, die sie dann betete, war, ich solle mal alle meine anderen Religionen loslassen. Mein erster Gedanke war, nein, das machst du nicht. Wie konnte diese Frau wissen, dass ich eine andere Religion hatte? Und überhaupt, ich meinte, durch den Buddhismus schon auf einer höheren Bewusstseinsebene angelangt zu sein. Ich war ganz schön stolz auf meinen Buddhismus. Und das auf einmal wegzuwerfen, da dachte ich, nein, das tue ich nicht. So stand ich in enormer Spannung. Für mich lief die ganze Welt in ein paar Minuten ab. Ein paar Sekunden vielleicht. Und ich fing an zu vergleichen und merkte zwar einen enormen Widerstand, eine Rebellion in mir, aber ich merkte auch, dass dieser Jesus, wozu diese Frau betete, tatsächlich da war. Und ich merkte, er ist größer. Ich merkte, er ist klarer. Und ich merkte, er ist wahrer. Und weil ich in diesem Vergleich die Realität Jesu verspürte, sagte ich, trotz meines Widerstandes, okay, ich muss das ehrlichkeitshalber tun. Ich lasse alle meine anderen Religionen los. Leute, ich kann euch nicht sagen, was da geschah. Ich kann euch sagen, ich habe wie den verlorenen Sohn einzelne Schritte gemacht und ich wüsste nicht, wo sie waren. Was war schon mein Ja? Was war schon meine Aussage? Okay, ich lasse meine andere Religion los. Was war das schon? Es war ein kleiner Schritt. Und was geschah? Was in dieser Geschichte des verlorenen Sohns auch geschah? Dieser Vater war da. Der sah den Sohn von ferne. Und der sah, der Sohn machte sich ein Stückchen auf. Der tut nur einen kleinen Schritt. Er ist bereit, ein Schrittchen zu tun. Ein kleines Wörtchen, ja, vielleicht. Und so entschloss er sich von sich aus auf diesen Sohn zuzugehen. Der Vater sah ihn und wurde innerlich bewegt. Leute, wenn Gott sieht, dass wir in unserer Verlorenheit gefangen sind und wir machen von dieser Verlorenheit nur einen kleinen Schritt auf ihn zu, dann wird der Vater innerlich bewegt. Und dann macht er einen Schritt auf uns zu. Er lief hin, fiel ihm um den Hals und küsste ihn zärtlich. Könnt ihr euch vorstellen? Wenn der himmlische Vater kommt, auf euch zukommt und buchstäblich das tut, was er hier mit dem verlorenen Sohn macht, dass er dich innerlich umarmt und dich zärtlich küsst. Das tut Gott. Das können wir nicht machen. Was wir machen können, ist ein kleines Schrittchen. Ein kleines Ja-Wort. Oder vielleicht ein kleines Nein gegen viele Dinge, wo ich weiß, es ist eigentlich Scheiß, nichts mit Gott zu tun. Bringt mich nicht weiter. Gibt kein Satisfaction. Und mit diesem Kuss kam wirkliche Satisfaction in mein Leben. Wirkliche Befriedigung. Zum ersten Mal in meinem Leben spürte ich einen tiefen Frieden. Eine tiefe Liebe, eine Liebe, die ich bis dahin nicht gekannt habe. Das ist Realität. Leute, wir sind ein Schrittchen gegangen. Wir waren Aussteiger. Und wir durften dann erfahren, wenn wir ein kleines Schrittchen auf Gott zugehen, wie Gott einen riesen Schritt auf uns zu macht. Natürlich ist es dabei nicht geblieben. Es waren noch viele Kämpfe, die auch danach kamen. Ein ganz anderes Verständnis vom Leben. war nicht mehr nur Entertainment zum Beispiel, sondern jetzt kam Erziehung im Leben hinein. Erziehung von Gott, einen guten Vater, der uns an seine Hand nimmt und Schritt für Schritt in eine Tiefe seiner Beziehung hineinführt. Und das ist jetzt 12 Jahre zurück. Dieser Vater hat sich aufgemacht, durch Jesus Christus, seinen Sohn. Er hat konkret den Himmel verlassen. Er hat konkret in Jesus Christus den Weg zu uns gebahnt. Und wenn wir dieses kleine Schrittchen zum Gott machen, ein Ja zu Jesus sagen, dann kommt Gott durch Jesus zu uns, ein Riesenschritt, und macht eine innige Umarmung. Tatsächlich. Das ist Realität. Und er überbrückt die ganze Geisterwelt, die Mächte, die Kräfte, all das, was uns in andere Sphären, in Faszination, in Entertainment, in Okkultismus, in falsche Arten von Beziehungen binden möchte. Dieser Vater sucht von sich aus. Wenn wir vielleicht Suchende sind und vielleicht ein bisschen erkennen, wir sind verloren, dann wird dieser Vater umso mehr suchen. Und ich möchte ganz gerne damit enden. Denn der Prophet Jesaja bringt genau das zum Ausdruck. Er sagt Folgendes: Gott spricht, ich war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach, hier bin ich. Hier bin ich. Und so spricht Gott. Er sucht uns. Und diese ganz klare Stimme erschallt an einen jeden von euch. Davon bin ich überzeugt. Die Frage ist allerdings, hört ihr seine Stimme?